SWR 2 Wissen.
Die Augen von Jack London waren unvergesslich. Ganz Stahl und Tau, voller Süße und verborgener Wildheit. Manchmal bronzefarben, manchmal blau und manchmal sogar schwarz. Londons Augen änderten sich mit der wechselnden Farbe seiner Seele. Jack London hatte Augen, die die Jugend entflammen, Männer inspirieren, Frauen wahnsinnig machen konnten.
So beschreibt ein Zeitgenosse die charismatische Ausstrahlung des Schriftstellers Jack London. Fotos zeigen einen attraktiven jungen Mann. Eine Mischung aus Robert Kennedy und den Beach Boys. Sportlich, blond, braungebrannt, sehr kalifornisch. Sein Leben verlief wie ein Abenteuerroman. London war Zeitungsjunge und Austernpirat, schürfte nach Gold, arbeitete in Fabriken und zog als Landstreicher durch die USA. Später betrieb er eine Farm, züchtete Tiere und wurde Sozialist. Zwei Leidenschaften prägten dieses wilde Leben. Die Leidenschaft für das Schreiben und die für den Alkohol, dem er schließlich verfiel. Über seinen Weg in die Sucht hat Jack London sogar ein Buch geschrieben.
Mal abgesehen von der Thematik Alkohol ist ja das Buch König Alkohol also eine, ich nenne es mal salopp, ein Seelenstriptease.
Jack Londons König Alkohol. Ein Schriftsteller und seine Sucht. Eine Sendung von Anna Dorothea Schneider.
Die Liste prominenter Schriftsteller, die durch Alkohol ihr Leben verkürzten, ist lang. Sie reicht von E.T.A. Hoffmann bis zu Jack Kerouac. Doch nur wenige schrieben so freimütig über ihre Suchtkrankheit wie der Amerikaner Jack London. London, geboren am 12. Januar 1876, gestorben am 22. November 1916, wurde nur 40 Jahre alt. Berühmt wurde er mit dem Roman »Ruf der Wildnis«. Das Buch erschien 1903 und erzählt von einem Haushund, der entführt und als Schlittenhund verkauft wird. Am Ende flieht er in die Wildnis, um den Menschen zu entkommen und mit den Wölfen zu leben. Londons bekanntestes Werk erschien ein Jahr später und wurde mehrfach verfilmt. Der Seewolf. Darin schildert er das Psychoduell zwischen einem Kapitän und einem schiffbrüchigen Literaten an Bord des Robbenfängers Ghost. Das Erzählen und welche Geschichten beim Publikum ankommen, hatte Jack London in den Saloons gelernt, in denen er schon als Kind ein- und ausging.
Jack London war der geborene Geschichtenerzähler. Seine mündlich erzählten Geschichten waren sogar noch besser als seine geschriebenen. Wie Peter Pan wurde er nie erwachsen, und er durchlebte seine eigenen Storys mit solcher Intensität, dass er am Ende selbst an sie glaubte.
So erinnert sich der Schriftsteller und Journalist Oliver Maddox-Ufer an seinen berühmten Kollegen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts avancierte Jack London zu Amerikas höchstbezahltem Schriftsteller. Alfred Hornung, Amerikanist an der Universität Mainz.
Er war der meistverdienendste Autor und er hat ja ein sehr strenges Schreibprogramm gehabt, sagen, jeden Tag muss ich mindestens 1000 Wörter schreiben und vorher darf ich auch nicht trinken, wenn wir das Thema Alkohol ansprechen.
Seine alkoholischen Erinnerungen schrieb Jack London in einem autobiografischen Roman nieder. König Alkohol erschien 1913 und berichtet von seinem Weg in die Sucht. Von der ersten Begegnung mit der Alltagsdroge im zarten Alter von 5 Jahren bis zum alkoholkranken Erfolgsschriftsteller, der in den besten Kreisen verkehrt. Londons Buch ist offenherzig, klarsichtig, ergreifend und bis heute aktuell. Eine Gruppe der anonymen Alkoholiker in Mainz hat König Alkohol gerade gelesen.
Da habe ich aber gemerkt, dass ich immer, wenn er vom Trinken geschrieben hat, viel Gleiches finden konnte. Also selbst als Junge, wo ihn Erwachsene verführt haben dazu, das kenne ich von zu Hause. Und auch als junge Frau fing ich an, um dazu zu gehören, auch ganz viel zu trinken. Er schreibt immer sehr nachvollziehbar.
Ich war sehr traurig, als ich diese Geschichte gelesen habe, weil ich dann ja schon wusste, dass er die Lösung nicht gefunden hat. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nur für die anonymen Alkoholiker sprechen, die ja diese Lösung in dem haben, ein Teil der Lösung ist, dass Alkoholiker miteinander reden, ihre Erfahrungen austauschen und die Probleme, die sie so haben, nicht mehr alleine tragen müssen.
Jack London gab seinen alkoholischen Memoiren im englischen Original den Titel John Barleycorn, im Angelsächsischen ein scherzhafter Name für Bier und Whisky. Dieser John Barleycorn tritt im Roman als allegorische Personifikation des Alkohols auf. Ein fiktiver Begleiter des fantasievollen Trinkers, mit dem er innere Zwiegespräche führt. Jack London charakterisiert ihn im Buch so:
Er ist der König der Lügner. Er ist der ehrlichste Künder der Wahrheit. Er ist der herrlichste Gefährte, wenn man mit den Göttern wandelt. Er steht aber auch im Bund mit dem Nasenlosen, dem Sensenmann. Sein Weg führt zur nackten Wahrheit, zum Tod. Er schenkt uns klare Sicht und trübe Träume. Er ist der Feind des Lebens und ein Lehrer von Weisheit jenseits der Weisheit des Lebens. Er ist ein Mörder mit blutigen Händen und schlachtet die Jugend.
Jack London, der ursprünglich John Griffith Cheney heißt, wird am 2. Januar 1876 als uneheliches Kind in San Francisco geboren. Ein halbes Jahr später heiratet die Mutter den Witwer John London. Als Jack 5 Jahre alt ist, zieht die Familie auf eine Farm. Hier hat der Junge sein erstes Alkoholerlebnis.
Ich war 5 Jahre alt, als ich das erste Mal betrunken war. Es war ein heißer Tag und mein Vater pflügte den Acker. Ich wurde aus dem Haus geschickt, das eine halbe Meile entfernt war, und sollte ihm einen Eimer Bier bringen. Und pass ja auf, dass du nichts verschüttest, war die Ermahnung zum Abschied.
Auf dem Weg zum Vater probiert Jack aus Neugier von dem offenbar kostbaren Getränk. Er trinkt so viel, dass er eine Alkoholvergiftung bekommt. Der Sozialforscher Wolfgang Setterto-Bulte beschäftigt sich mit dem Konsum von psychoaktiven Substanzen bei Kindern und Jugendlichen und hat König Alkohol gerade noch einmal gelesen.
Die Gelegenheit macht Diebe, gerade auch bei Kindern. Natürlich wollen die das gerne ausprobieren. In der Regel sind dann wahrscheinlich auch die Erfahrungen ähnlich negativ über Jack London, der ja dann sagt, das war quasi ein Traumaerlebnis, dieses Bier und diese Wirkung, das ihn ja fast das Leben gekostet hätte, weil er vor dem Flug des Vaters gelaufen wäre.
Die Erwachsenen hatten recht. Bier war nichts für Kinder. Den Erwachsenen machte es nichts aus, aber den Erwachsenen machte es ja auch nichts aus, wenn sie Pillen und Rizinusöl schluckten. Was mich anging, ich konnte gut ohne Bier auskommen. Ja. Und ich wäre auch bis zum Tag meines Todes gut ohne Bier ausgekommen, aber die Umstände bestimmten es anders. An jeder Straßenecke meiner Welt winkte John Barleycorn. Man konnte ihm gar nicht entkommen. Alle Wege führten zu ihm.
Mit 7 übersteht Jack eine zweite Alkoholvergiftung. Doch die erste wirkliche Sucht, die ihn packt, ist die Lesesucht.
Ich hatte meinen Weg zur kostenlosen öffentlichen Bibliothek gefunden und las bis zur völligen nervlichen Erschöpfung. Ich las grundsätzlich alles, aber ich bevorzugte Geschichte, Abenteuer und alle alten Reisebeschreibungen und Seefahrten. Ich las morgens, mittags und abends. Ich las im Bett, ich las bei Tisch, ich las auf dem Weg zur Schule und auf dem Weg zurück, ich las in den Pausen, wenn die anderen Jungs spielten. Mit 10 war ich unterwegs auf den Straßen als Zeitungsjunge. Ich hatte keine Zeit mehr zu lesen. Ich war damit beschäftigt, mich durchzuschlagen und kämpfen zu lernen. Ich lernte, unverschämt und dreist zu sein und zu blöffen. Meine Fantasie und meine Neugier machten mich äußerst formbar. Und eines der Dinge, die mich sehr interessierten, war der Saloon.
Die USA und besonders Kalifornien waren auch damals schon eine Einwanderungsgesellschaft. Die Städte wuchsen, die familiären Bindungen lockerten sich, Armut und Arbeitslosigkeit waren eine ständige Bedrohung. Als Jack 10 Jahre alt ist, gibt seine Familie die Landwirtschaft auf und zieht in die Stadt, nach Oakland.
Zwischen 10 und 15 habe ich kaum je Alkohol gekostet, aber ich hatte intensiven Umgang mit Trinkern und Orten, an denen getrunken wurde. Der einzige Grund, warum ich nicht trank, war der, dass ich das Zeug nicht mochte.
Jack Londons Lesesucht bleibt dagegen nicht ohne Folgen.
Als ich 14 war, füllte sich mein Kopf mit Geschichten der alten Seefahrer und Bildern von tropischen Inseln und fernen Meeresküsten. Ich befuhr die San Francisco Bay und den Oakland Estuary in einer kleinen Jolle mit Kielschwert. Ich wollte zur See fahren. Ich wollte weg von der Monotonie des Gewöhnlichen.
Mit 15 arbeitet Jack in einer Konservenfabrik. 10 Stunden am Tag. Für einen Stundenlohn von 10 Cent.
Ich begann mich zu fragen, ob das wohl der Sinn des Lebens sein könnte. Dass man ein Arbeitstier wurde. Ich kannte kein Pferd in ganz Oakland, das so viele Stunden arbeiten musste wie ich. Und es war viel romantischer, ein Austernpirat oder Sträfling zu sein, als der Sklave einer Maschine.
Jack kauft sich auf Pump ein Boot und wird Austernpirat.
Ich dürstete nach einem wilden, abenteuerlichen Leben. Und John Barleycorns Vermittlung war der einzige Weg für mich, es zu erlangen. Es war die Art der Männer, die ein solches Leben lebten. Wenn ich ein solches Leben führen wollte, musste ich genauso leben wie sie.
Also ich selbst habe Erfahrungen mit diesen Verhaltensweisen. Ich habe sie gesehen als Vorbilder im Fernsehen, ne? Was soll sein, Scotch oder Bourbon und der John Wayne, ne? Whisky und Zigarre und so. Ne? Das war einfach so Kerle. Die haben das. Ne? Und wer am längsten standgehalten hat, das war der wahre Kerl, der richtige Kerl. Da konnte man sich als Mann beweisen. Ne?
London sieht nicht, wie ihn sein romantisches Weltbild zum Alkoholkonsum verführt. Er verachtet die Geschöpfe der Ordnung und des Systems. Sie sind für ihn langweilige Spießer. Eng, beschränkt, verklemmt. Ohne innere Größe, ohne Fantasie. Ohne Kameradschaft.
Er schreibt ja auch hier, was mich beschäftigt, ist die Tatsache, dass der Alkohol so viele von den Besten zerstört. Das ist auch so ein Stück alkoholischer Wahnsinn oder Größenwahn.
Die Besten, das sind für London die Tollkühnen. Sie sind in seinen Augen aber nicht selbst an ihrer Sucht und ihrer Zerstörung schuld.
Der Grund, warum sie zerstört werden, ist der, dass John Barleycorn an jeder Straße und Gasse steht. Jederzeit zugänglich, geschützt vom Gesetz. Wenn John Barleycorn aus dem Weg wäre, würden die Wagemutigen trotzdem weitergeboren. Aber sie würden tolle Dinge tun, statt zu verkommen.
Weil er nicht sein Leben lang als ungelernter Arbeiter für Hungerlöhne schuften will, beschließt Jack London, bei einer Straßenbahngesellschaft eine Ausbildung zu machen. Er hofft, sich dort zum Elektriker hocharbeiten zu können. Doch statt der vereinbarten 10 muss er 12 bis 13 Stunden im Kraftwerk der Firma Kohle schaufeln.
Ich arbeitete für 2. Vor mir hatte ein erwachsener, voll einsatzfähiger Arbeiter die Tagschicht versorgt. Und ein weiterer erwachsener, voll einsatzfähiger Arbeiter hatte die Nachtschicht versorgt. Jeder von ihnen hatte $40 im Monat erhalten. Der Direktor war so versessen auf Einsparungen, dass er mich dazu überredet hatte, die Arbeit von beiden Männern für nur $30 zu leisten.
Als London das durchschaut, kündigt er und geht als Tramp on the Road. Später hat er darüber einen Roman geschrieben, Abenteurer des Schienenstrangs, so der deutsche Titel von The Road. Amerikanist Alfred Hornung.
Jack London hat auch 1893, 1894 eine Reise quer durch das Land unternommen, und zwar als illegaler Passagier auf Zügen. Nicht in, sondern auf Zügen. Das war also eine gängige Art und Weise der sogenannten Hobos. Und dabei wurde er auch einmal festgenommen in Buffalo und musste 4 Wochen im Gefängnis bleiben, weil er keine Arbeit hatte und eben als Vagrant, wie es so schön heißt, festgenommen wurde.
Als Landstreicher befand ich mich hinter den Kulissen der Gesellschaft. Ja, direkt im Keller. Ich konnte sehen, wie die Maschinerie funktionierte. Ich sah, wie die Räder der sozialen Maschine sich drehten. Und ich merkte, dass die körperliche Arbeit keineswegs jene Würde besaß, von der die Lehrer, Prediger und Politiker mir so viel erzählt hatten. Nicht Muskeln lohnten sich, sondern Hirn. Ich beschloss, nie wieder meine Muskeln zum Verkauf auf dem Arbeitsmarkt anzubieten. Ich würde nur Hirn verkaufen, ausschließlich Hirn.
Im Schnelldurchlauf holt Jack den Highschool-Abschluss nach, obwohl er nebenher jobben muss. London studiert 2 Semester lang in Berkeley, dann ist er finanziell am Ende. Sein Versuch, 1897 beim Goldrausch am Klondike an Geld zu kommen, scheitert. Jetzt probiert er, mit Schreiben etwas zu verdienen und übt sich in allen Formen und Genres.
Ich fürchte, ich bin immer ein Extremist gewesen. Früh und spät war ich dabei. Ich schrieb und tippte, studierte Grammatik und Schreiben in all seinen Formen, studierte erfolgreiche Schriftsteller, um herauszufinden, womit sie Erfolg hatten. Ich kam mit 5 Stunden Schlaf an einem 24-Stunden-Tag aus und schaffte es, in den restlichen 19 Stunden fast ununterbrochen zu arbeiten.
Was man hinter den Zahlen sieht, wenn man es mal durchliest, sozusagen also auch mit dem Interesse an der Person Jack London, dann merkt man natürlich, dass hier ganz typische Charaktereigenschaften eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Perfektionismus, ja. Und Perfektionismus ist quasi, ist ja sozusagen die Seeleneigenschaft, die Menschen für den Burnout prädestinieren übrigens.
Jack ist nun Workaholic, zumindest eine Zeit lang. Er schreibt täglich ein Pensum von 1000 Wörtern und schläft nur 5,5 Stunden. Er schreibt Artikel, Reiseberichte, Geschichten und schickt sie an alle möglichen Verlage. Als die Zeitschrift Overland Monthly im Dezember 1898 endlich eine seiner Geschichten für $5 kauft, beginnt die unaufhaltsame, steile Karriere des Schriftstellers Jack London.
Gelegentlich litt ich an Hirnmüdigkeit. Aber Alkohol erschien mir nie als Mittel der Heilung. Himmel! Alles, was ich an Heilmitteln brauchte, waren Anerkennung von Seiten der Redakteure und Honorarschecks. Ein dünner Umschlag von einem Redakteur in der Morgenpost war weitaus anregender als ein halbes Dutzend Cocktails. Und wenn mal ein Scheck mit einem anständigen Betrag aus dem Umschlag fiel, war ein solches Ereignis ein Vollrausch.
Londons unsentimental und packend erzählte Geschichten vom brutalen Überlebenskampf in der Natur und in der menschlichen Gesellschaft treffen den Nerv der Zeit. Darwinistische Welterklärungsmodelle sind damals, um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, sehr populär. Sein Erfolg als Schriftsteller verschafft ihm endlich Zutritt zu den besseren Kreisen. Auch dort trinkt man Alkohol.
Ich befand mich in jenem höchst gefährlichen Zustand, indem man glaubt, ihn beherrschen zu können. Ich konnte trinken, wenn ich wollte, aber auch darauf verzichten, wenn ich wollte. In dieser Zeit trank ich, weil es das war, was Männer machten, in deren Gegenwart ich mich wie ein Mann benehmen wollte. Die brillanten Köpfe, die Abenteurer des Geistes, tranken. Also gut. Es gab keinen Grund, warum ich nicht mit ihnen trinken sollte. Ich, der so genau wusste, dass er von John Barleycorn nichts zu befürchten hatte.
Und das ist typisch für den Alkoholiker, dass er erstmal sich selbst belügt, ja, und sagt hier, ich doch nicht, ja. Und die anderen ja, aber ich doch nicht. Und das ist mir sehr, sehr aufgefallen, als ich das bei der Lektüre.
Dann gab es auch Gelegenheiten, bei denen ich mich auf Trinkwettbewerbe mit anderen Männern einließ. Eine wilde Bande junger Revolutionäre zum Beispiel lud mich als Ehrengast zu einem Bierfest ein. Diese unbeleckten Welpen sollten sich bloß nicht einbilden, sie könnten mich unter den Tisch trinken. Als das Gelage sich auflöste, war ich noch auf den Beinen und ging aufrecht, ohne zu schwanken, davon. Sie hatten mich bei ihrem Saufwettbewerb nicht zum Narren gemacht. Und auf diese Leistung war ich stolz. Verdammt. Ich bin immer noch stolz. So blöd sind Männer nun einmal beschaffen. Aber meine 1000 Worte schrieb ich am nächsten Tag nicht. Ich kotzte stattdessen. Ich war vergiftet.
Also die Stärke-Ideologie, ich nenne es mal nicht Männlichkeit. Also dabei geht es eben sozusagen also auch um diese Assoziation, also diesen Zusammenhang zwischen Alkohol vertragen können, also Alkoholtoleranz und körperlicher Stärke zunächst mal. Also das ist, man geht davon aus, dass sozusagen derjenige, der viel Alkohol vertragen kann, auch ansonsten körperlich fit, gesund und so weiter ist. Das gibt's inzwischen eben auch bei Mädchen.
Jack London bekommt Depressionen. Die führt er jedoch nicht auf den Alkohol, sondern auf seinen Intellektualismus zurück. Er erwägt, sich das Leben zu nehmen. Doch die Verantwortung für Familie und Freunde hält ihn zurück. Und sein politisches Bewusstsein.
Was mich wirklich rettete, war die letzte verbleibende Illusion. Das Volk. Ich hatte noch Kraft, um zu kämpfen. Und das Volk war es, wofür zu kämpfen sich lohnte. Ich schlug alle Vorsicht in den Wind und warf mich selbst mit noch größerem Eifer in den Kampf für den Sozialismus.
Zweimal, 1901 und 1905, kandidierte Jack London als Social Democrat für das Amt des Bürgermeisters von Oakland. Vergeblich. Er macht sich für das Frauenwahlrecht stark und ergreift als Schriftsteller Partei für die Unterprivilegierten.
Ja, ab den 1890er Jahren hat er sich als Sozialist bekannt, ist 97 der Sozialistischen Partei beigetreten. Er hat schon früh East London besucht, um dort das Armenviertel zu besuchen. Leute am Abgrund genannt, wo auch er zum ersten Mal, was auch neu ist, nicht nur es beschrieben hat, sondern auch Fotografien, Aufnahmen gemacht hat vor Ort.
People of the Abyss heißt Jack Londons 1903 erschienene Sozialreportage im Original. Auf Deutsch ist sie unter verschiedenen Titeln erschienen. Die Menschen des Abgrunds, in den Slums oder die Stadt der Verdammten. In Texten und Fotos konfrontiert er uns mit den Obdachlosen des Londoner East Ends. Mit Menschen, die im Großreich des British Empire ökonomisch und gesellschaftlich abgestürzt sind, oft ohne eigenes Verschulden. Es sei ein politisches Missmanagement, schreibt London, dass in einer solch industriell hochentwickelten Gesellschaft Menschen an Hunger sterben. Jack London setzt sich für bessere Lebensbedingungen ein. Das gibt ihm selber Überlebenskraft und ein Ziel. Auch die moderne Sozialforschung weiß, dass soziales Engagement vor Suchtgefährdungen schützen kann. Wolfgang Settertu-Bulte.
Also Jugendliche, die sich engagieren in Jugendgruppen oder auch in politischen Parteien oder für den Naturschutz oder was auch immer, sind an dem Alkohol weniger interessiert als andere. Das führt zu einem Aspekt, der im Zusammenhang mit Suchtgefährdung im weitesten Sinne auch eine ganz große Rolle spielt, nämlich, dass es ein großer Schutzfaktor ist, wenn eben Menschen anfangen, sich für das Gemeinwesen zu interessieren.
Doch Londons Depressionen kommen wieder und er trinkt weiter. Dabei durchschaut und benennt er die Strategien seines Selbstbetrugs ganz genau. Auch bei den anonymen Alkoholikern kommen sie einigen sehr bekannt vor.
Aber was er ganz feinfühlig beschrieben hat, was heißt feinfühlig, aber was ganz typisch ist für Alkoholiker, dieses kontrollierte Trinken. Er hat geschrieben, er hat sich vorgenommen, erst nach 100 Zeilen mit Trinken anzufangen. Kenne ich von mir total.
Wenn man anfängt, intelligent und vernünftig zu trinken, ist das ein deutliches Symptom dafür, wie weit man auf dem Weg schon fortgeschritten ist. Dennoch beachtete ich weiterhin die Regel, das erste Glas des Tages nicht anzurühren, ehe nicht meine 1000 Worte geschrieben waren. Manchmal allerdings nahm ich einen Tag Urlaub vom Schreiben. Dann war es nicht so wichtig, wann ich den ersten Drink zu mir nahm, da es ja keine Verletzung meiner Regel darstellte. Und da fragen sich die Leute, die das Spiel nie mitgemacht haben, wie die Alkoholabhängigkeit sich entwickelt.
1907 unternimmt Jack London mit seiner zweiten Ehefrau Charmian eine längere Südseereise, die Stoff für spätere Werke wie die Südseegeschichten oder Ein Sohn der Sonne liefern wird. Er erkrankt an Malaria und Frambösie, einer tropischen Hautkrankheit. Die Reise wird abgebrochen. Zu Hause auf seiner Ranch nimmt Jack die alten Trinkgewohnheiten wieder auf. Sein Alkoholkonsum steigt. Zuletzt gibt er auch die 1000-Worte-Regel auf.
Ich begann, die Vollendung meiner täglichen 1000 Worte vorwegzunehmen, indem ich einen Drink nahm, wenn erst 500 geschrieben waren. Es dauerte nicht lange, bis ich den Beginn der 1000 Worte mit einem Drink einleitete. Ich hatte jetzt endlich die Sucht, und sie war stärker als ich.
Und er beschreibt es tatsächlich dann auch mit den Wahnvorstellungen. Der wurde da verfolgt von den Dämonen. Ich habe es genau vor mir gesehen. Da dachte ich, das kenne ich bestens. Ich würde mich nicht getrauen, das so auszusprechen, aber ich konnte es da lesen und genau nachvollziehen.
Der Alkoholabhängige ist im Reich John Barleycorns gefangen. Dort herrscht das, was Jack London die weiße Logik nennt.
Im Alkohol liegt eine fatale Erkenntnis der Wahrheit verborgen. Alkohol sagt die Wahrheit, aber es ist keine gewöhnliche Wahrheit. Das Gewöhnliche ist gesund. Das Gesunde neigt zum Leben. Deshalb ist die gewöhnliche Wahrheit eine andere, geringere Kategorie von Wahrheit als die des Alkohols. Der Mensch kann mit seinem Gehirn die berauschende Vielfalt der Dinge durchdringen und das kalte Universum betrachten, das ihm und seinen Träumen gegenüber vollkommen gleichgültig ist. Er kann das tun, aber es ist nicht gut für ihn, das zu tun. Damit er wirklich lebendig ist, ist es besser, dass der Mensch vom Leben und von den Sinnen geblendet wird.
Londons alkoholische Erinnerungen münden in einen Aufruf, den Alkohol zu verbieten.
Wir haben mit großem Erfolg das Prinzip durchgesetzt, dass Arsen, Strychnin, Typhus und Tuberkulosebakterien nicht mehr überall herumliegen und unsere Kinder zerstören. Behandelt den Alkohol genauso. Stoppt ihn. Lasst ihn nicht länger legal und genehmigt herumliegen und über unsere jungen Leute herfallen. Ich schreibe weder über noch für Alkoholiker, sondern für unsere Jugend. Für diejenigen, die nur ihre Abenteuerlust, ihre Aufgeschlossenheit, ihre Geselligkeit und andere Impulse mitbringen, die von unserer barbarischen Kultur pervertiert werden, die ihnen an jeder Straßenecke Gift verkauft. Es sind die gesunden, normalen Jungs, für die ich schreibe. Für die, die schon auf der Welt sind und für die, die gerade geboren werden.
Also glaubwürdig ist mir dieses Buch also sehr wohl. Ich habe jetzt auch noch mal nachgelesen, wann er das Buch geschrieben hat. Er hat so eine gesunde Konstitution, hat er davon erzählt, wie toll und super. Und da habe ich jetzt mal nachgelesen, er ist 1916 gestorben. Das Buch ist 1913 veröffentlicht worden. 3 Jahre später war er mausetot.
Jack London stirbt mit 40 Jahren an Nierenversagen. Zu diesem frühen und schrecklichen Ende hat sein jahrzehntelanger exzessiver Alkoholkonsum beigetragen. Hinzu kam eine Vergiftung durch arsenhaltige Medikamente gegen seine tropische Hautkrankheit. Londons Schriftstellerkollege und sozialistischer Freund Upton Sinclair schrieb später einmal über König Alkohol:
Es ist sicher eine der köstlichsten Ironien in der Geschichte des Alkohols, dass ausgerechnet das Buch eines Trinkers, der nicht die geringste Absicht hatte, mit dem Trinken aufzuhören, ein Herzstück der Propaganda für die Prohibition werden sollte.